Die Botschaft „Das Superzeichen" wurde am 29. November 1963 im Live-Tabernakel in Shreveport, Louisiana gepredigt. Übersetzer ist Bruder Klaus Konrad. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir sind dir heute Abend dankbar, dass du immer noch das große Ich Bin bist, nicht das Ich war oder Ich werde sein. Du bist Gegenwartsform, unser Gott. Und du bist derselbe, gestern, heute und für immer, der unveränderliche Gott. Wir danken dir, dass wir das Vorrecht haben, das zu wissen, was uns durch den Heiligen Geist offenbart wurde. Und er hat uns durch das Zeichen, das er uns hinterlassen hat, mit ihm in das Reich Gottes versiegelt. Wir sind so dankbar dafür. Segne uns heute Abend, während wir auf dich warten. In Jesu Namen beten wir. Amen. Ihr könnt euch setzen. Ich möchte nur ein paar Taschentücher zur Seite legen. Wir werden die restlichen Nächte für die Kranken beten, so Gott will. Das werden wir tun. Ich habe Billy gesagt, dass er heute Abend etwas zu spät dran ist und die Gebetskarten nicht mehr verteilen kann. Aber wir dachten, dass wir das vielleicht tun könnten, während ich einen Altarruf mache oder so. Fühlen sich jetzt alle wohl? Die Versammlung sagt Amen. Das ist gut. Ich bin wirklich froh, das zu hören. Nun, ich glaube, es wurde angekündigt, dass das Frühstück der Geschäftsleute am Morgen stattfindet. Ich glaube, sie haben die Zeit und so weiter bekannt gegeben. Lasst uns auf alles vorbereitet sein, was der Herr von uns will. Wir wissen, dass in dieser Nacht alles passieren kann, also wollen wir darauf vorbereitet sein und schnell in die Botschaft einsteigen. Morgen haben wir also einen sehr anstrengenden Tag. Und am Sonntagmorgen werde ich hier nach der Sonntagsschule am Sonntagmorgen und am Sonntagabend sprechen. Ihr seid also zu all diesen Treffen eingeladen. Wenn ihr natürlich irgendwo Dienst habt und dabei sein sollt, dann wollen wir nicht, dass ihr diesen versäumt. Irgendwann, entweder morgen oder übermorgen, habe ich eine Hochzeit. Am Sonntagmorgen werde ich ein Paar aus meinem Tabernakel trauen. Und so erwarten wir auch das. Und jetzt betet für uns, während wir versuchen, etwas von Gottes Wort zu lesen und schnell in die Botschaft einzusteigen. Sie wollten, dass ich früher komme, weil so viele Leute da sind. Wir werden aus Jesaja, dem 7. Kapitel, lesen. Ich möchte ab dem 10. Vers vorlesen. Und der Herr redete zu Ahas und sprach: Bitte den Herrn, deinen Gott, um ein Zeichen. Bitte ihn entweder in der Tiefe oder in der Höhe. Ahas aber sprach: Ich will nicht bitten und den Herrn nicht versuchen. Der sagte: Hört ihr, o Haus David, es ist eine Kleinigkeit für euch, Menschen zu ermüden, aber wollt ihr auch meinen Gott ermüden? Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären, und sie werden seinen Namen Immanuel nennen. Wenn ich heute Abend ein Thema wählen sollte, über das ich kurz sprechen möchte, dann würde ich gerne über das Thema „Das Superzeichen" sprechen, das ich mir heute Abend aufgeschrieben habe. Wie ihr wisst, ist heute ein Supertag. Alles ist super. Und wir sehen, dass die gespaltenen Blitze am Himmel in einer wolkenverhangenen Nacht uns verdeutlichen, dass es Licht in der Dunkelheit geben kann. Dessen sind wir uns bewusst. Gott kannte das Ende von Anfang an, deshalb konnte er alles so planen, dass es zu seiner Ehre geschehen würde. Und das gibt uns Mut, denn wir wissen, dass Gott alles macht, egal was kommt oder geht. Die Uhr tickt genau zur rechten Zeit. Manchmal werden wir müde, verärgert, wir werden hastig, wir denken, oh, wir müssen dies oder das tun. Aber denkt daran, dass Gottes Uhr genau zur richtigen Zeit tickt. All diese Dinge müssen auf diese Weise geschehen. Es muss alles nach seinem großen Wissen, seinem Vorherwissen geschehen, denn durch das Vorherwissen konnte er vorherbestimmen, nicht durch seinen Wunsch, sondern durch sein Wissen. Gott prädestiniert nicht durch sein Verlangen. Er will nicht, dass jemand untergeht, aber durch sein Vorherwissen wusste er, wer es annehmen würde und wer nicht. Deshalb kann er alles nach seiner großen tickenden Uhr richten, denn er konnte das Ende vom Anfang an voraussehen. Und deshalb wusste er, dass wir an diesem Tag leben würden. Er wusste, dass dies unser Tag sein würde. Er hatte Pläne für diesen Tag. Er hatte Pläne für jeden Tag. Und noch nie ist einer seiner Pläne gescheitert. Er ist immer pünktlich. Und dies ist das, was wir ein Superzeitalter nennen. Alles, was ihr heutzutage seht, muss ein Super sein, sonst kommt es nicht an. Wenn ihr nicht etwas Supermäßiges habt, dann ist es ein Superzeitalter. Sie hatten ihr Zeitalter und jetzt haben wir das Superzeitalter. Alles, was wir sehen. Ihr könnt nicht mehr in den Laden an der Ecke gehen und dort einen großen Block Käse finden, wie ihr es früher getan habt und so wie es früher war. Die alten Tante-Emma-Läden, wenn man noch so gute Lebensmittel hatte, will jeder in einen klassischen klimatisierten Markt gehen, der Supermarkt heißt. Ihr müsst dorthin gehen, auch wenn ihr mehr für eure Lebensmittel bezahlt. Ihr müsst in den Supermarkt gehen. Das ist richtig so, weil es ein Supermarkt ist. Seht ihr? Jeder will etwas Tolles. Und heute kannst du kein normales Auto mehr nehmen. Das alte T-Model würde auf der Straße überfahren werden. Sie haben ein Superauto. Ford muss ihnen ein Superauto bauen. Chevy muss ein Superauto bauen. Die anderen müssen ihre Autos zu Superautos machen, wenn sie im Rennen bleiben wollen. Alles ist ein Super, Super, Super. Nach einer Weile kommen wir ins Zeitalter der Luftfahrt. Jetzt hatten sie das Propellerflugzeug, dann kamen sie mit einem Düsenflugzeug daher und jetzt haben sie einen Superjet. Seht ihr, es muss ein Superjet sein. Wenn nicht, ist es nicht mehr zeitgemäß. Alles in diesem Zeitalter muss super sein. Früher fuhren wir auf den alten Autobahnen, jetzt gibt es Superautobahnen. Es müssen 4 oder 5 Spuren in die eine Richtung oder 4 oder 5 Spuren in die andere Richtung sein, sonst wird man überfahren. Seht ihr? Ihr müsst sie haben, denn dies ist das Superzeitalter. Die Superzeit, alles ist im Superzeitalter. Wir denken sogar, dass wir Supermenschen haben oder manche halten sich für Supermenschen und versuchen sich so zu verhalten. Superrasse, eine Rasse will über die andere herrschen. Supergemeinde, Superkonfession, alles wird zu super. Wenn es nicht super ist, ist es nicht so. Ich finde, dass sich sogar die Frauen super anziehen im modernen Zeitalter. Die altmodischen Schuhe hatten etwas Leder drin. Man kaufte sie für etwa $3 pro Paar. Die allerbesten hatten mehr Leder drin als ein Dutzend Paar heute, für das man $25 bezahlt. Aber es muss der Supertyp sein. Wisst ihr, mit solchen Absätzen und ohne Zehen, aber es ist super. Seht ihr, das ist die Sache. Man muss schon fast Superkurven haben, um darin zu laufen. Das stimmt schon. Für mich ist alles verrückt geworden, versteht ihr? Aber es ist ein super Zeitalter. Es ist eine super Zeit. All diese Zeichen sind das Zeichen einer geistlichen Finsternis. All diese Dinge, die wir sehen, passieren in diesem super, 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 wenn wir das nur wüssten. Wir haben es eilig, wir müssen ankommen. Und was machen wir, wenn wir ankommen? Früher mussten wir von der Arbeit nach Hause laufen. Früher mussten die Kinder zu Fuß zur Schule gehen. Heute kommt ein Bus vor die Tür, holt sie ab, bringt sie in die Schule und wieder zurück. Und dann zahlen sie $1 Million für einen Freizeitraum, damit sie ein bisschen Bewegung haben, sonst sterben sie. Früher sind sie zu Fuß zur Schule gelaufen. Super Zeitalter. Stimmt das nicht? Sogar die Gemeinden brauchen einen Raum, in dem sie spielen und hüpfen können, weil sie nicht genug Bewegung haben. Früher hat der Geist sie dazu gezwungen, aber jetzt müssen sie da rausgehen und eine Art Superzeit erleben. Seht ihr, alles führt zu einer geistlichen Finsternis, einem großen Tag, in dem wir leben. Wisst ihr, sein Volk, Gottes Volk in der Bibel, wurde von Gott immer gewarnt, auf die Zeichen der Zeit zu achten. Als Jesus auf der Erde war, sagte er zu den Pharisäern seiner Zeit, ihr blinden Pharisäer. Er sagte, wenn ihr abends hinausgeht und seht, dass der Himmel klar und rot ist, sagt ihr, morgen, sagt ihr, wird es ein schöner Tag sein. Und er sagte, dann geht ihr hinaus und sie senken sich und sehen böse aus und dann sagt ihr, morgen wird es schlechtes Wetter geben. Er sagte, ihr könnt das Gesicht des Himmels erkennen, aber das Zeichen der Zeit könnt ihr nicht erkennen. Er sagte, wenn ihr mich erkannt hättet, würdet ihr auch meinen Tag erkennen. Wenn ihr Mose gekannt hättet, sagte er, hättet ihr mich gekannt, denn Mose hat von mir geschrieben. Wie ich schon sagte, hätten sie gewusst, dass die Schrift, die an jenem Tag erfüllt werden müsste, erfüllt wurde, doch sie wussten es nicht. Sie hatten ihre Augen so sehr auf ihre Tradition und Dinge gerichtet, dass sie die eigentliche Schrift, die sich vor ihnen entfaltete, nicht sehen konnten. Ich würde dieses Zeitalter mit jenem vergleichen. Selbst unter den guten Menschen gibt es Leute, die das nicht sehen. Sie gehen einfach weg und ehrlich gesagt, es würde mich entmutigen, wenn ich nicht wüsste, dass Jesus gesagt hat, niemand kann kommen, es sei denn, dass mein Vater ihn zieht und alle, die der Vater mir gegeben hat, werden kommen. Sie werden es nie sehen können. Er sagte, Jesaja hat von euch gesagt, ihr habt Augen und seht nicht, Ohren und hört nicht. Es ist ein erbärmlicher Anblick, aber so waren sie eben. Und so ähnlich ist es auch heute, wenn wir wissen, dass wir in der Stunde leben, in der eine große Finsternis die Erde und die Menschen bedecken wird. Und wir stellen fest, dass all die modernen Errungenschaften, das Superzeitalter und so weiter, in dem wir leben, nur das Zeichen einer großen Finsternis im geistlichen Bereich sind. Wir befinden uns im Gemeindezeitalter von Laodicea, wo die Menschen nur lauwarm sind. Sie könnten in die Gemeinde gehen und das tun die Leute auch und sie scheinen einen Eifer zu haben, in die Gemeinde zu gehen. Aber wenn es um den Geist geht, um die Zeit, in der sie leben, sind einige von ihnen blind, wie sie nur sein können. Egal, was Gott tun würde, wie gut es durch sein Wort bewiesen ist, sie könnten es einfach nicht sehen. Ich frage mich, ob es nicht so ist, wie er sagte, wir haben Augen, aber wir können nicht sehen. Wir sollten uns umsehen und sehen, dass all diese Dinge, die geschehen, ein Zeichen dafür sind, dass das Ende naht, denn das sind die Dinge, die für diese Zeit vorhergesagt wurden. Ich möchte, dass ihr die unveränderliche Beständigkeit von Gottes Wort und seinen Werken bemerkt. Seht ihr, er ändert niemals sein Programm. Er ändert niemals seine Wege. Genauso perfekt ist die Schrift in perfekter Beständigkeit. Alles, was Gott tut, steht in Beständigkeit zu dem, was er getan hat. Seht ihr? Und was er beim ersten Mal getan hat, wird er auch beim zweiten Mal auf dieselbe Weise tun. Und um es euch zu beweisen, hat er Gesetze auf Erde gemacht und er hat seinem Volk immer ein Zeichen gegeben, bevor das Ereignis eintrifft. So hat er es immer getan und er wird es immer tun, denn er ist der unveränderliche Gott. Ich bin Gott, sagte er, ich ändere mich nicht. Die Art und Weise, wie er sein Programm am Anfang festgelegt hat, ist in jedem Zeitalter die gleiche. Er ändert es nie. Als er die Welt auf eine 24-stündige Basis stellte, gab es zwar Zeitumstellungen und alle möglichen Zeiten, aber das änderte nichts daran, dass sich die Welt drehte. Sie dreht sich alle 24 Stunden komplett im Kreis, dreht sich herum. Gott ändert nie die Jahreszeiten. Er hat den Frühling, den Sommer, den Winter, so wie es immer war. So hat er es zuerst gemacht, so macht er es jedes Mal. Die Beständigkeit seiner Gesetze, seines Wortes und seiner Werke, wie perfekt das alles zusammenpasst. Wenn wir also sehen können, was war, können wir auch wissen, was ist und was sein wird. Darauf könnt ihr eure Gedanken gründen, denn die Schrift sagt, er ist derselbe, gestern, heute und für immer. Das merken wir, bevor der Frühling kommt. Achte auf einige seiner Gesetze. Wenn ihr seht, dass die Bäume Knospen treiben, sagte er, dann wisst ihr, dass der Sommer naht. Der Frühling ist ein Zeichen dafür, dass der Sommer naht. Das ist ein Gesetz. Es ist immer so. Man hat nicht erst den Sommer und sobald es Winter wird, beginnen die Blätter zu sprießen. Nein, zuerst kommen die Blätter, denn das ist ein Zeichen für die Naturgesetze, dass der Frühling kommt. Das ist immer so. Wenn ihr seht, dass die Bäume anfangen zart zu werden, etwa an der Rinde und die kleinen Knospen anfangen zu schwellen, dann wisst ihr, dass das ein Zeichen dafür ist, dass der Frühling kommt. Wenn ihr im Herbst, bevor es Frost gibt, die Blätter von den Bäumen fallen seht, sagt ihr, der Herbst ist nahe. Woher wisst ihr das? Weil die Blätter fallen. Die Natur bereitet sich darauf vor. Das ist jedes Jahr dasselbe. Es gibt uns auch ein Zeichen, wenn sich das Wetter ändert. Ihr könnt hinausgehen und beobachten, wie er sagte, ihr seht, dass der Himmel rot ist und sich senkt. Morgen wird es schlechtes Wetter geben. Er ändert es nie. Er warnt uns immer. Ihr könnt fühlen, wie die Luft feucht wird, lange vor dem Sturm und beobachtet, wie die Natur dabei mitspielt. Das ist ein Zeichen. Wie ich schon oft gesagt habe, wenn es keine Bibel gäbe, wüsste ich, dass es einen Gott gibt, wenn ich sehe, wie die Natur funktioniert. Es sind seine Gesetze, die alle in Beständigkeit zueinander stehen. Sein Wort ist in Beständigkeit, es kann nicht versagen. Seine Zeichen stehen in Beständigkeit mit der Zeit. Die Zeichen stimmen mit der Bibel überein. Die Zeichen stimmen mit dem Mond überein. Die Zeichen sind richtig im Himmel. Die Zeichen sind richtig auf der Erde. Die Zeichen sind richtig in der Gemeinde. Und wenn wir uns heute in der Gemeinde umsehen, sehen wir, dass die Zeichen für sein Kommen genau richtig sind. Zum Beispiel, wie es in der Natur wirkt. Ich war in den nördlichen Wäldern, wo ich jagen war, bevor wir einen Kälteeinbruch hatten. Die kleinen Enten kommen aus Louisiana und bauen dort ihre Nester und schlüpfen aus. Wenn der erste kalte Wind von der Spitze des Hügels weht, wenn der Schnee die Berge bedeckt, steigen die kleinen Enten von dort auf und kommen so schnell wie möglich wieder nach Louisiana zurück, ohne den Teich verlassen zu haben. Das ist die Natur, die Gesetze der Natur. Sie tun es jedes Jahr und dann, wenn hier unten in Louisiana die heiße Sonne auf sie niedergeht, kommen sie alle zusammen, schwärmen aus und ziehen wieder in die Berge. Beobachtet die Gänse hier in Texas, wo viele von ihnen hingehen. Ich habe gesehen, wie oft wir mit dem Auto auf der Straße anhalten mussten. Sie lassen sich von niemandem stören. Sie denken darüber nach zu gehen. Sie haben eine Erweckung vor sich. Sie sind alle zusammen. Du hast noch nie so einen Lärm gehört. Es ist schlimmer als bei den Pfingstlern, wenn sie zusammenkommen. Seht ihr? Was ist da los? Das sind die Gesetze der Natur. Jedes Jahr versammeln sie sich, schwärmen aus und ziehen los. Wenn die Enten und Gänse Texas verlassen, ist der Sommer auf dem Weg. Das ist richtig. Und wenn sie das nördliche British Columbia verlassen, ist der Winter auf dem Weg. Hört die Gänse, wie sie schreiend in den Süden ziehen. Ich kann ihnen zuhören und dabei weinen, denn ich sehe, wie Gott sie führt. Was ist der Grund dafür, dass sie durch die weglose Luft fliegen, wo sie doch nichts weiter als eine dumme Gans sind? Was ist es, das sie führt? Wenn ich höre, wie der Anführer da draußen schreiend hinunterfliegt und seinen Weg geht, dann hat er sich vielleicht noch nicht auf den Weg nach Louisiana gemacht, aber er wird es schaffen. Macht euch keine Sorgen, er hat etwas in sich, das ihm sagt, wohin er gehen soll. Er nimmt seinen Flug, er führt die Herde an, der ganze Schwarm von ihnen kommt. Sie waren vielleicht noch nie hier, aber er weiß ganz genau, wo die Reisfelder den Reis haben, weil er etwas hat, das ihn führt. Es ist sein Wesen. Und im Frühling, wenn es hier unten im Winter schön warm ist, kommt er sofort wieder zurück. Und warum? Das ist die Natur, die sich selbst zeigt. Das sind die Gesetze Gottes. Seine Zeichen gehen seinen Ereignissen immer voraus, genau wie das hier. Wenn ihr seht, wie die Gänse fliegen, wie die Knospen sprießen und die Blätter abfallen, dann ist das die Beständigkeit der Natur, die sich einfügt. Gottes Naturgesetze fügen sich ein und er geht seinen Ereignissen voraus. Das war schon immer so, es hat nie versagt und es wird auch nie versagen. Wenn wir der Beständigkeit von Gottes Wort folgen, werden wir auch nicht versagen. Wenn wir nicht den modernen Trend der Zeit aufgreifen und versuchen, etwas anderes hineinzupressen, sondern einfach der Beständigkeit des Wortes Gottes für dieses Zeitalter folgen, werden wir sehen, was passiert. Eines Tages werden wir auch direkt nach Hause gehen. Das tut es immer und es scheitert nie. Die Propheten sind das wichtigste Zeichen. Gottes wichtigstes Zeichen ist ein Prophet. Darüber werde ich jetzt ein paar Minuten sprechen. Sie sind sein Wort, das für dieses Zeitalter offenbart wurde. Und das ist der Grund, warum ein Prophet immer Gottes wichtigstes Zeichen ist. Er hat noch nie ein Gericht über seine Erde gebracht, ohne vorher einen Propheten zu schicken. Sieh einfach nach und suche in der Heiligen Schrift. Ein Prophet ist das wichtigste Zeichen Gottes für sein Volk, dass er diesen Personen gesandt hat. Diese bestimmten Personen wie Noah, Mose, Elia und die Propheten. Er sendet sie, um das Wort für das jeweilige Zeitalter zu verkünden, um sein Volk zu warnen. Genauso wie er einen Kälteeinbruch über die Enten schickt, um sie vom Norden in den Süden zu treiben. Beständigkeit in der Natur. Beständigkeit im Wort. Er versäumt es nie, es zu tun. Wenn es kaltes Wetter braucht, um sie zu vertreiben, braucht es auch im nächsten Jahr kaltes Wetter, um sie zu vertreiben. Wenn es heißes Wetter braucht, um sie zurückzudrängen, dann braucht es im nächsten Jahr heißes Wetter, um sie zurückzudrängen. Und wenn Gott bereit ist, das Gericht zu senden, schickt er vorher einen Propheten, der sein Wort manifestiert und das Wort dieses Zeitalters bestätigt. Das hat er in allen anderen Zeitaltern getan. Er hat verheißen, dass er es auch in diesem Zeitalter tun wird. Und er wird es in diesem Zeitalter tun, unabhängig davon, was die Menschen darüber sagen. Er wird es auf jeden Fall tun, denn er kann seine Beständigkeit nicht brechen. Es ist so, wie er es beabsichtigt hat. Er macht es immer auf die gleiche Weise. Er macht es immer wieder so, wie er es beim ersten Mal gemacht hat. Wie bei Johannes dem Täufer. Nun, wir hatten 400 Jahre lang von Maleachi bis Johannes kein Zeichen, keinen Propheten des Alten Testamentes gehabt. Ungefähr so lange wie die Zeit der Richter. Wie es jemals ohne einen Propheten war. Und was war der Grund dafür, dass sie in dieser Zeit keinen Propheten hatten? Es war kein Wort für diese Zeit vorgesehen. Sie mussten warten, bis die Zeit reif war. Sie mussten warten. Die Prophezeiung in Maleachi 3 lautete, siehe, ich sende meinen Boten vor meinem Angesicht, er wird meinen Weg vor mir bereiten. Maleachi 3, 1. Das war Maleachis Prophezeiung über das Kommen des Herrn Jesus. Bis dahin sollte nichts geschehen und so wurde die Gemeinde faul und ging ihren eigenen Weg, bis die Zeit der Verheißung näher rückte. Und als die Zeit der Verheißung näher rückte, brachte Gott auf übernatürliche Weise Johannes auf die Erde. Er war natürlich ein Mann, der von einer Frau geboren wurde und wir wissen, dass seine Mutter Elisabeth hieß und sein Vater Zacharias genannt wurde. Sie waren gute Menschen und sein Vater war ein Priester. Es war damals üblich, dass die Jungen in die Fußstapfen ihres Vaters traten, aber wir erfahren, dass Johannes nach dem Tod seines Vaters, als er 9 Jahre alt war, in die Wüste ging und allein blieb, bis er 30 war. Seht ihr, wenn er sich dem Werk seines Vaters zugewandt hätte, hätten sie ihn so verwirrt, dass er nicht gewusst hätte, wie er den Messias erkennen kann, wenn er kommt. Er hätte ihn nie kennengelernt, aber er blieb in der Wüste. Wäre er mit der Denkweise seines Vaters auf das Seminar gegangen, hätte jeder von ihnen gesagt, Johannes, wir wissen, dass du derjenige sein wirst, der den Messias erkennen wird, wenn er kommt. Nun denkt ihr nicht auch, dass Bruder so und so hier genauso auf die Figur passt? Was ist mit Kaiphas, unserem heutigen Hohepriester? Findet ihr nicht auch, dass er ein wunderbarer Mann ist? All das hätte er in seinem Heiligen Geist niemals zu Ende denken können. Er ging hinaus in die Wüste und wartete. Seine Aufgabe war zu groß für Bildung. Seine Aufgabe war zu groß für die Theologie. Er musste den Messias ankündigen und er blieb in der Wüste. Achtet auf seine Predigt. Seine Predigt war nicht die Ethik der Theologie jener Zeit. Ihr merkt, dass es nicht so war. Worüber er sprach er? Die Axt am Baum, Schlangen, das war alles, was er kannte. Er wuchs in der Wildnis auf, das war alles, was er kannte. Schlangen, Bäume und Äxte und so weiter. Und darauf basierte seine Botschaft, auf die Natur. Als er sagte, ihr Otterngezücht, wer hat euch gewarnt, dass ihr vor dem kommenden Zorn fliehen sollt? Glaubt nicht, dass ihr Abraham zum Vater habt, denn Gott ist fähig, aus diesen Steinen Abrahams Kinder entstehen zu lassen. Und auch die Axt wird an die Wurzel des Baumes gelegt und jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Er sagte, ich taufe euch zwar mit Wasser zur Buße, aber nach mir kommt einer, dessen Schuhe ich nicht würdig bin zu tragen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Sein Fächer ist in seiner Hand. Er wird seine Tenne gründlich reinigen und die Spreu mit unauslöschlichem Feuer verbrennen und den Weizen in die Scheune bringen. Amen. Es gibt einen Mann, einen wahren Propheten. Er hatte ein Zeichen, auf das er zu achten hatte. Und als er den Messias sah, war er so sicher, dass er in seinen Tagen kommen würde. So sicher war er. Oh, wenn die Gemeinde doch nur ihre positive Position finden könnte, wenn sie nur wüssten, wo sie in dieser Stunde steht. Denn laut der Schrift war er derjenige, der den Messias vorstellte. Und er wusste, dass er in den Tagen seiner Prophezeiung auf der Erde sein musste. Deshalb hielt er sich in der Nähe des Ortes auf, an dem er predigte. Und zwar so sehr, dass er sagte, es steht einer unter euch, den ihr nicht kennt. Einer, der gerade jetzt unter euch ist. Er wusste es. Er war da. Die Stunde war gekommen. Er wusste es. Eines Tages schaute er aus dem Himmel kommend. Und er sah ein Licht, das wie eine Taube vom Himmel herabkam. Und er sagte zu dem, den es anstrahlt, ich bezeuge, dass dies der Sohn Gottes ist. Er sah es, denn er hat mir in der Wüste gesagt, auf den du den Geist herabkommen und bleiben siehst, das ist der, welcher taufen wird mit dem Heiligen Geist und Feuer. Er war ein von Gott gesandter Mann, der von Gott ausgebildet wurde und für Gott arbeitete, bis Gott und er war der Prophet und das Wort kam zu ihm, wie ich neulich abends sagte, im Wasser. Er war das Wort Gottes für die Zeit der Prophezeiung des Malachi. Malachi sagte, dass es einen solchen Menschen geben würde und Johannes trat auf den Plan, ein Prophet, der das Wort des Herrn für diesen Tag erfüllte. Er war also das Zeichen für Israel, wenn sie das Zeichen nur erkannt hätten. Auch die Jünger fragten, warum sagen die Schriftgelehrten, dass der Prophet Elia zuerst kommen muss? Er sagte, er ist schon gekommen und ihr habt ihn nicht erkannt. Gott tut es auf so einfache Weise, nur um die auserwählte Saat aufzuheben, damit die anderen es nicht sehen. Das ist die Wahrheit. Wie viele weise Männer waren in Babylon und studierten Astronomie, während diese drei Weisen wussten, dass es ein Zeichen dafür war, dass der Messias auf der Erde war, wenn die drei Sterne in diesem Sonnensystem in einer Reihe standen? Sie wussten es, sie glaubten es und sie waren die einzigen, die die Sterne sahen. Die anderen sahen sie nicht. Sie waren zwar in der richtigen Konstellation, aber sie sahen sie so, wie Gott sie ihnen gezeigt hatte. Und so ist es auch mit dem Evangelium heute. Es kann nur so gesehen werden, wie Gott es euch zeigt. Und wenn es euch außerhalb der Beständigkeit der Bibel präsentiert wird, dann ist es nicht Gott, der es euch sagt. Amen. Ihr könnt die Bibel nicht zum Lügen bringen. Sie ist das unfehlbare Wort Gottes. Und es muss mit der Beständigkeit seines Wortes übereinstimmen. Es kann nicht einfach an einer Stelle dies und an einer anderen das sagen und dann das treffen, verteilen. Das Wort trifft jedes Mal sein Ziel, also muss es mit der Beständigkeit des restlichen Wortes übereinstimmen. Deshalb hat er im Wort immer einen Propheten vor der Zeit geschickt, bevor er sein Wort bestätigt hat. Wir könnten jetzt kurz darüber sprechen, was ein Prophet ist. Im englischen Sprachgebrauch bedeutet es Prediger. Das sind die englischen Begriffe. Aber im Hebräischen heißt es Seher. Und ein Seher war derjenige, der die Auslegung des geschriebenen Wortes hatte und die Dinge voraussah, die kommen sollten. Und wenn er von den Dingen sprach, die kommen sollten, und es sich bestätigte, dass er ein Seher war, dann wussten sie es. Sie wussten, dass er die richtige Auslegung der Schrift hatte, weil Gott durch ihn die geschriebene Schrift für diesen Tag offenbarte. Amen. Sei nicht faul, wacht auf. Das war die eindeutige Identifizierung eines Sehers, eines Vorhersagers und eines Wahrsagers. Nur so konnten sie wissen, dass er die Schrift richtig auslegte, denn was er sagte, trat auch ein. Dann wussten sie, dass er von Gott berufen war, dass Gott das gesagt hatte. Und dann bemerkten sie, dass es in Beständigkeit mit dem Wort für diesen Tag übereinstimmte. Jesus sagte, suchet in der Heiligen Schrift. Als sie sahen, dass er die Gedanken in ihren Gesinnungen erkennen konnten und sie ihn Beelzebub nannten, sagte er, suchet in der Heiligen Schrift, sie ist es, die von mir zeugt. Die Beständigkeit der Heiligen Schrift, die perfekt mit dem Zeichen der Zeit übereinstimmt. Er war das Zeichen Gottes für die Zeit. Er war die Manifestation des geschriebenen Wortes und konnte auch voraussagen, was geschehen würde und sie konnten es nicht leugnen. Er war das Superzeichen des Tages. Das war er wirklich. Beachtet die Beständigkeit seines unveränderlichen Wortes, auch des Heiligen Geistes. Jesus sagte, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, wird er euch an das erinnern, was ich euch gesagt habe und wird euch auch zeigen, was in der Zukunft geschehen wird. Nun, die Bibel, die Menschen sagen heute, es gibt keine Propheten auf der Welt. Warum aber hat Paulus sie in die Gemeinde eingesetzt? Es gab zuerst Apostel, Propheten, Lehrer, Hirten und Evangelisten. Gewiss, das gab es. Der Heilige Geist ist der Prophet. Wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, wird er euch offenbaren oder lehren, euch zeigen. Die Dinge, die ich euch gesagt habe, waren alle rätselhaft. Ihr versteht sie jetzt nicht, weil sie nicht für die gegenwärtige Zeit sind. Aber wenn der Heilige Geist kommt, wird er diese Dinge in die Tat umsetzen, genau wie er es verheißen hat. Und nicht nur das, er wird euch die Dinge zeigen, die noch kommen werden. Glory, die Beständigkeit von Gottes Wort, Gottes Verheißung und Gottes Geist. Wir leben in der Stunde, in der sich die Prophezeiungen des Zeitalters erfüllen werden. Was für eine großartige Zeit, in der wir leben. Der Heilige Geist sollte uns die Dinge zeigen, die kommen sollen. Der Mensch hat schon immer versucht, sich einen Namen zu machen, indem er sich ein Superzeichen gemacht hat. Warum versucht ein Mensch, sich über andere zu stellen? Warum tut er das? Weil er von Natur aus ein Mensch ist. Von Natur aus ist er ein Sünder, aber von der Statur her ist er ein gefallener Sohn Gottes. Warum macht er sich ein schönes Haus und macht es immer noch besser? Der Vogel macht sein Zuhause nicht anders. Das Murmeltier lebt immer noch in der Erde wie vor 1000 Jahren. Seht ihr? Der Vogel baut immer noch ein Nest wie vor 1000 Jahren. Seht ihr? Aber der Mensch wächst. Und warum? Er ist ein gefallener Sohn Gottes. Es gibt etwas in ihm, das ihm sagt, dass ein Palast schöner ist. Und es gibt etwas in ihm, das versucht, diesen zu finden. Er sucht danach. Wenn wir uns heute einige dieser Häuser ansehen, was werden sie dann auf der anderen Seite sein? Wenn eine gefallene Natur so etwas tun kann, was wird es dann sein? Aber das ist es, was ihn dazu bringt, das zu tun, seine Natur in ihm. Obwohl er gefallen ist, versucht er etwas in sich selbst zu schaffen. Er versucht das zu tun, das war von Anfang an so. Adam hat versucht, eine Superreligion ohne Versöhnung zu schaffen. Sie versuchen es immer noch. Eine Superreligion, eine Religion, in der er so leben kann, wie er will, ohne eine Versöhnung und trotzdem einen Schutz hat. Das hat er am Anfang versucht und er versucht es immer noch. Aber Gottes Weg war die Versöhnung und anders wird es nicht funktionieren. Es muss auf eine Versöhnung zurückkommen. Nimrod versuchte, einen Superturm zu bauen, einen religiösen Turm. Ob es jemanden geben würde, der, ein kleiner Turm hätte vielleicht 30 Fuß hoch sein können, aber er wollte etwas Größeres bauen, also baute er einen Turm. Das war zu seiner Zeit. Nebukadnezar wollte eine Superstadt bauen. Er nahm das Muster des Himmels, die geschwungenen Gärten, den Fluss Euphrat, der neben dem Thron fließt, genau wie das Wasser des Lebens, der Fluss des Lebens, der neben dem Thron Gottes fließt. Er versuchte, eine Superstadt zu bauen. Die Vereinigten Staaten haben vor ein paar Jahren versucht, ein Superschiff zu bauen. Sie bauten es und sagten, es würde niemals sinken. Es kann nicht versenkt werden. Gott hat die Titanic auf den Grund des Meeres geschickt. Das zeigt, dass die Errungenschaften der Menschen nie etwas wert sind. Es ist alles Staub und geht zurück zum Staub, was in ihm ist. Russland versucht heute, einen Superwissenschaftler heranzuziehen, der wissenschaftliche Dinge tun kann, um die Welt zu erobern. Frankreich dachte vor nicht allzu langer Zeit, dass es immer noch seine Frauen, seinen Wein und seine große Zeit haben könnte. Also errichteten sie eine Maginot-Linie und errichteten ihre Kanonen auf den Erzfeind Deutschland. Wenn sie jemals hierher kommen, wir werden einfach so leben, wie wir wollen. Wir werden hier draußen eine große Linie aus Beton bauen, unsere Waffen auf sie richten. Wenn sie jemals kommen, drücken wir einen Knopf und dann wird alles abgefeuert und sie nach Deutschland zurückgeschossen. Deutschland marschierte direkt hinterher. Sie haben es vergessen. So haben wir es auch vergessen. Gott zeigt in dieser Welt mit seiner mächtigen Hand, dass sie nicht bestehen kann, aber sie wollen ein Superzeichen. Sie machten eine Maginot-Linie und Deutschland marschierte direkt dahinter, weil sie es vergessen hatten. So konnten sie das Geschütz auf einen Turm stellen, es in eine andere Richtung zurückrollen und schießen. Das haben sie vergessen. Das ist genau das, was die Gemeinde heute vergisst. Sie haben eine super Gemeinde, sie haben eine super Denomination, sie haben super gekleidete Leute, sie haben alles, was sie wollen und super Prediger mit super Ausbildung. Aber sie vergessen, dass Gottes Wort nicht versagen kann. Es muss so kommen, wie Gott es angekündigt hat. Es gibt keine Möglichkeit, es zu umgehen. Später kam Deutschland dazu. Sie dachten, das sei eine gute Idee, also wollten sie es so einrichten, dass sie ihre Waffen in andere Richtungen drehen konnten. Also bauten sie eine Linie, die sie Siegfried-Linie nannten. Aber die Amerikaner sprengten sie aus dem Boden. Seht ihr? Sie versuchen ständig etwas super, super, super zu machen. Die Gemeinden wollen heute ihre Super-Denomination. Wir haben es lange Zeit versucht. Methodisten nehmen alles, Baptisten nehmen alles, dann kommen die Pfingstern ins Rennen und nehmen alles. Die Katholiken versuchen, alles zu übernehmen. Sie finden heraus, dass eine kleine verstreute Gruppe es nicht schafft. Aber wenn sie sich zusammentun, klingt es wie in der Bibel. Setzt uns zusammen. Setzt uns zusammen, dann schaffen wir es. Wir werden den Kommunismus ins Meer hinausjagen. Sie wissen nicht, dass Gott den Kommunismus erschaffen hat, um sie zu besiegen. Das ist ein großes Wort für einen Prediger, dass er sagt, aber ich habe es so satt, das zu hören. Kommunismus, Kommunismus, ihr kennt die Zeichen des Kommunismus. Aber von der Stunde, in der wir leben, wissen wir gar nichts. Wisst ihr denn nicht, dass Gott verheißen hat, das zu tun? Genauso wie er angefangen hat, Nebukadnezar zu erwecken, um Israel zu vernichten, weil sie nicht in seinem Weg wandelten? Die Bibel lehrt das ganz klar. Und dies ist die Stunde, in der es geschehen wird. Wir finden all diese Dinge in der heutigen Zeit heraus. Sie sind nichts Verstecktes, sondern etwas, das Gott in seinem Wort offenbart hat. Aber die Menschen sind zu blind, um es zu sehen. Heute denken wir nun, wenn wir alle in der Einheit zusammenkommen können oder in einem Rat, die Vielzahl der Ratschläge gibt Sicherheit. Das ist wahr, aber in was für einer Schar berätst du? Wie könnt ihr gemeinsam gehen? Wie kannst du diese Konfessionen zusammenbringen? Einige von ihnen sind gläubig, andere ungläubig und wieder andere gemachte Gläubige. Wie wollt ihr sie zusammenbringen und zusammengehen? Wie können zwei zusammengehen, wenn sie nicht einer Meinung sind? So steht es auch geschrieben. Seht euch an, was sie tun. Sie machen sich selbst zu einer Schar. Einmal taten sie dasselbe in der Bibel, als Ahab in Schwierigkeiten war und er Jehoshaphat aus Judäa kommen ließ, um herauszufinden, ob er sein Heer mitnehme und ihm in der Schlacht helfen würde. Und Jehoshaphat, ein Gläubiger außerhalb der Verbindung mit seinem Gott, ging dorthin und sagte ja. Sagte, da oben ist ein Stück Land, das gehört uns, das gehört uns. Gott hat es uns gegeben. Der Prophet Josua hat uns diesen Boden zugewiesen und jetzt stellen wir fest, dass er dem Feind gehört. Der Feind baut dort Weizen, der eigentlich in die Bäuche von uns Hebräern gehört. Und jetzt nehmen sie ihn mit zum Feind. Er sagte, sollen wir hinaufgehen? Willst du mit mir hinaufgehen? Nun, Josaphat überlegte nicht lange und sagte, aber sicher, meine Streitwagen sind deine Streitwagen. Meine Reiter sind deine Reiter. Mein Fußvolk ist dein Fußvolk. Wir sind Brüder. Lasst uns gemeinsam ein Bündnis schließen und hinaufgehen. Dann fiel ihm ein, wir sollten lieber erst Gott befragen. Oh mein, bevor ihr euch dieser Sache anschließt, solltet ihr zuerst Gott befragen. Ihr solltet es herausfinden, bevor ihr eure Gemeinde in ein Babylon wie dieses stürzt. Entweder ihr tut es oder ihr nehmt das Mahlzeichen des Tieres, aber geht vorwärts. Sie sagten, Ahab sagte, dann hätte ich bestimmt auch denken sollen. Er sagte, ich habe hier unten im Seminar 400 hebräische Propheten, die besten, die es im ganzen Land gibt. Es gibt keine besseren nirgendwo. Wir werden sie holen. Und die Propheten kamen und prophezeiten alle. Klar, sie hatten genau die richtige Idee, dachten sie. Sie sagten, das gehört ganz sicher zu Israel. Wenn Gott es Israel gegeben hat, gehört es auch Israel. Aber Gott gibt euch diese Dinge nur unter bestimmten Bedingungen. Genau das denke ich auch über die Gaben des Geistes in der Gemeinde heute. So viele sagen, dass sie da sein müssten, aber sie kommen nur unter bestimmten Bedingungen rein. Vor nicht allzu langer Zeit sagte ein bekannter Prediger zu mir, willst du nicht aufhören, auf den Frauen und Männern herumzuhacken wegen diesem oder jenem? Er sagte, sie betrachten dich als einen Seher oder Propheten. Er sagte, warum lehrst du sie nicht, wie sie den Heiligen Geist und die großen Gaben empfangen können? Ich sagte, was würden sie damit machen? Er sagte, du solltest ihnen etwas Besseres beibringen, als ihnen zu sagen, wie sie ihre Haare schneiden und ihre Kleidung tragen sollen und so weiter. Das solltest du nicht tun. Ich sagte, wie soll ich ihnen Algebra beibringen, wenn sie nicht einmal auf ihr ABC hören? Seht ihr? Wie wollt ihr das machen? Sie haben die, Gott gibt diese Gaben nur unter bestimmten Bedingungen. Und dieses Land gehörte Israel unter Bedingungen, dass es Gott treu bleibt. Aber seht es euch an, was für einen abtrünnigen Pastor sie dort hatten, der den Götzendienst und alles andere einfach so hineingelassen hat. Aber die Propheten dachten, das Land gehöre Gott, es ist Israel, es sei ein Geschenk an Israel und sie sollten es besitzen. So ist es auch heute. Aber erinnert euch daran, wie sie alle einmütig prophezeiten und einer von ihnen sagte, ich glaube Zedekia, ihm ein großes eisernes Hörnerpaar machte. Er sagte, die wirst du nehmen und die Syrer damit aus dem Land treiben. Und das passte diesem religiösen, guten und moralischen Mann Josaphat gar nicht. Er sagte, hast du nicht noch einen? Einen mehr? Wenn wir 400 haben, 400, die sich einig sind, sagen, wir werden den Rat der Gemeinden einberufen, wir werden es einfach tun. Seht ihr, sie waren sich einig. Er sagte, sie sind sich alle einig. Er sagte, warum gehst du dann nicht einfach mit mir nach oben? Er sagte, gibt es nicht noch jemanden, den du in dieser Sache konsultieren könntest, der Kontakt zu Gott hat? Er sagte, ja, es gibt noch einen, aber ich hasse ihn. Das war's. Oh, lass den König das nicht sagen, sagte Josaphat. Lasst uns zu ihm gehen und sehen, was er sagt. Er sagte, es gibt einen, ja, ich kenne ihn, den Sohn von Jimla, sagte er. Micha, aber, sagte er, ich hasse ihn. Er sagt, er belegt mich ständig mit Flüchen. Er sagt mir immer, dass ich falsch liege und dass die Hölle auf mich wartet. Er sagt, ich hasse es, ihn überhaupt predigen zu hören. Keiner der anderen Prediger will ihn in einer ihrer Gemeinden haben. Er sagte, wir haben ihn schon vor langer Zeit aus der Vereinigung rausgeschmissen. Er sagte, ich weiß nicht einmal, wo man ihn finden kann. Oh, sagte er, lass das nicht den König sagen. Lass uns ihn holen. Da ging einer von der Vereinigung hinter ihm her. Er sagte, Micha, du hast die Chance, deine Mitgliedskarte wiederzubekommen, wenn du dasselbe sagst wie sie. Wenn du das tust, wenn du uns zustimmst, dass wir alle in dem Rat eintreten sollten, dann wirst du einer von uns sein. Aber Gott hat immer jemanden, der zu ihm hält. Er sagte, so wahr Gott, der Herr lebt, ich werde nur sagen, was er mir zu sagen gebietet. Amen. Das war das Zeichen für Josaphat. Ihr wisst ja, wie die Geschichte geht und er sagte, aber Gott hat es gesagt. Obwohl 400 im Rat gegen ihn waren, blieb er standhaft. Und das war ein Zeichen für Josaphat. Und Josaphat wollte nicht hinausgehen. So erfahren wir, wie es ausgegangen ist. Denn das Wort dieses Mannes stimmte genau mit dem Prophetenwort überein, das für Ahabs Zeit geweissagt worden war, weil er den gerechten Naboth nahm und ihn erschlug und Dinge, die Gott ihm durch den Propheten Elia gesagt hatte, die Hunde werden dein eigenes Blut lecken, das stimmt, um was geschehen würde und wie sie Isebel fressen würden. Er prophezeite, das war das Wort und Micha war derjenige, der es in die Tat umsetzen konnte. Amen. Er war ein prophetisches Zeichen an diesem Tag, wenn sie nur auf ihn gehört hätten. Es hat nie versagt. Gott schickt es immer. Jeder will immer ein Zeichen haben. Wir sollen nach Zeichen Ausschau halten. Das ist richtig. Aber religiöse, biblische Zeichen, nicht religiöse Zeichen, biblische Zeichen. Jeder wollte ein Zeichen und sie wussten, dass dies ein super Tag sein würde, denn Gott sah das Ende vom Anfang an und sagte, ich werde ihnen ein Zeichen geben, ein super Zeichen. Ich werde ihnen ein ewiges Zeichen geben. Amen. Ich werde ihnen ein Zeichen geben, das niemals versagt und niemals vergeht. Amen. Sie wollen ein Zeichen, also werde ich ihnen eines geben, ein super Zeichen. Er kam nicht im Glanz der Welt, so wie sie es erwartet hatten. Aber was hat er gesagt? Eine Jungfrau wird schwanger werden. Amen. Das war ein Zeichen. Das war ein Superzeichen. Eine Jungfrau wird schwanger werden. Amen. Ein Superzeichen. Kein natürliches Zeichen, sondern ein Superzeichen. Eine Jungfrau, die schwanger wird, ein übernatürliches Zeichen. übernatürlich. Es war ein übernatürliches Zeichen, denn eine Jungfrau hatte das noch nie zuvor erlebt, aber sie wird schwanger werden. Was sollte es dann sein? Sein Name soll Immanuel genannt werden. Wie wird das geschehen? Gott und Menschen werden eins werden. Das ist das Superzeichen. Oh Gott, wenn die Welt das nur sehen könnte, dass Gott und Mensch eins sind. Das große Zeichen war der erste Mensch, in den Gott hineingehen konnte. Alles, was Gott war, goss er in Christus ein. Und alles, was in Christus war, goss er in die Gemeinde ein. Das Superzeichen, Gott und Mensch zusammen, sollte das Superzeichen des letzten Tages sein, wenn die gesamte Bibel in den letzten Tagen erfüllt werden sollte. Ein Superzeichen. Eine Jungfrau wird schwanger werden. Und diese Empfängnis, wenn sie vollzogen ist, wird Gott im Fleisch offenbart werden. Ein Superzeichen. Man glaubt es immer noch nicht, aber es war trotzdem so. Es ist immer noch ein Superzeichen. Beachtet das Superzeichen. Heute gibt es den Supermenschen, die Fiktion des Supermenschen und all diese anderen Superdinge. Aber die Gemeinde hat ein Superzeichen. Gott ist wieder in der Gemeinde manifestiert in Menschengestalt. Gott vereint mit dem Menschen sein sicheres Superzeichen. Beachtet das ewige Zeichen, ein untrügliches Zeichen. Es wird niemals versagen. Mensch und das Wort und der Mensch werden eins. Wenn Gottes Wort und der Mensch eins werden, wie es bei Johannes im ersten Kapitel heißt, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt, das ist das Superzeichen. Wenn das Superzeichen von damals war, wenn derselbe Geist, der auf Jesus Christus war, in seine Gemeinde kommt, um das geschriebene Wort für heute zu manifestieren, dann ist das immer noch das Superzeichen. Die Gemeinde kann das Zeichen des Konzils haben. Alle kommen zusammen, um einen falschen Weltfrieden zu schaffen. Und alles, was sie sein wollen, die Baptisten können sagen, wir haben 44 eine Million mehr bekommen. Die Methodisten können mit allem Möglichen prahlen, mit der Einheit oder den Dreiheiten, was auch immer sie sein mögen. Aber das Superzeichen ist, dass Gott diesem Superzeichen immer treu bleibt. Es ist Gott im Menschen, der sein geschriebenes Wort manifestiert. Sein Wort. Wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, wird er euch diese Dinge offenbaren und euch zeigen, was auf euch zukommt. Hebräer 13,8. Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und für immer. Ganz genau. Abrahams Supersame. Er war Supersohn. Abraham hatte einen Sohn, den er mit dem natürlichen Fleisch zeugte. Das war Isaak. Dann hatte er einen weiteren Sohn, der durch den Glauben gezeugt wurde, nämlich Jesus. Den Sohn Abrahams, Davids und Gottes. Er hat es in der Vision vorausgesehen. Der Glaube an sein verheißenes Wort zeigt in den letzten Tagen Abraham, wir sind dazu bestimmt, Abrahams Same zu sein. Wenn wir in Christus gestorben sind, sind wir Abrahams Same und Erben mit ihm gemäß der Verheißung. Warum wurde Abraham dieses Superzeichen gegeben? Weil er das Superzeichen des letzten Tages hervorbringen würde. Es muss angezeigt werden. Gott zeigte Abraham von Anfang an das Ende und was geschehen würde. Gott offenbarte sich in einem Menschen, seinem supergläubigen Sohn. Die Menschen konnten diesen Sohn nicht zerstören. Sie konnten Isaak zerstören. Sie konnten Jakob zerstören und die Nachfolger nach ihnen. Aber dieser Supersohn konnte nicht zerstört werden. Abraham, der Same Abrahams, dieser Glaube, nicht der natürliche Same, sondern der Glaube, den Abraham empfangen hat, nicht durch das Gesetz der Beschneidung, sondern durch den Glauben an das Wort. Abrahams Superglaubenssohn, der Jesus Christus war. Alle seine anderen Söhne starben, aber dieser Sohn konnte nicht getötet werden. Er wurde getötet, aber er konnte nicht tot bleiben. Das Grab konnte ihn nicht halten. Er ist derselbe gestern, heute und für immer. Beachtet 1. Mose 22, 16 und 17 oben auf dem Berg, wo Gott Abraham zeigte, dass er hinaufgehen sollte. Und dort sah er einen Widder, der an seinen Hörnern festgebunden war in der Wüste. Beachtet jetzt, nachdem er Isaak, seinen leiblichen Sohn, genommen und gefesselt hatte, legte er ihn auf den Altar, um ihm das Leben zu nehmen. Und da begann er, ihm das Leben zu nehmen, im Gehorsam zur Liebe zu Gott. Und als er das tat, geschah etwas. Er hörte eine Stimme, die sagte, Abraham, halte deine Hand auf, denn ich erkenne, dass du mich liebst. Und dann hörte er hinter sich in der Wüste einen Widder blöken, der an seinen Hörnern befestigt war. Und er nannte den Namen des Ortes Jehova Jireh. Beachtet, Gott sagte, und dein Same, also der Same Abrahams, wird die Tore seiner Feinde in Besitz nehmen. Er wird die Tore einnehmen, die Tore in Besitz nehmen. Er hat es verheißen und sein natürlicher Same hat genau das getan. Abrahams natürlicher Same waren die Propheten, die nach ihm kamen. Da war Mose, Abrahams Same. Und als er das tat, kam er an das Tor in einer Linie der Pflicht. Er kam zum Tor am Schilfmeer, nachdem er die Kinder Israels über das verheißene Land belehrt hatte, das Gott verheißen hatte. Er war der Prophet Gottes. Er hatte sich vor dem Volk als Gottes Prophet offenbart. Gott schuf durch ihn. Gott tat alle möglichen Zeichen und Wunder durch ihn. Und er hielt sich genau an Gottes Wort, weil er zuerst Gott suchte und erkannte seine Position. Er wusste, dass er für dieses Zeitalter geboren wurde, um das Wort Gottes zu dieser Zeit zu verkünden. Und dann, mitten in der Arbeit, stieß er auf etwas, von dem er nicht wusste, was er tun sollte. Das war das Rote Meer. Und was geschah? Dem Samen Abrahams wurde versprochen, die Tore der Feinde zu erobern. Als das Rote Meer zu einem Tor wurde, durch das er nicht hindurchgehen konnte, trat Gott auf die Szene, nahm das Tor und entfernte es und Mose durchquerte das Meer auf trockenem Land. Seine Nachkommen besitzen das Tor. Die hebräischen Kinder besaßen die Tore am Feuerofen, der sie nicht einmal verbrennen konnte. Daniel besaß die Tore der Feinde am Rachen der Löwen, die nicht geöffnet werden konnten, um ihn zu fressen. Simson, einmal gefangen im ein Haufen Leute, hatte ihn in der Stadt eingezäunt. Und als er das tat, zog er diese großen Tore aus dem Felsen, setzte sie auf seine Schultern und ging auf die Spitze des Hügels. Warum tat er das? Er war noch im Bund, seine Locken hingen noch an ihm. Die Verheißung war noch da und er wird die Tore seines Feindes in Besitz nehmen. Amen, gewiss. Sicherlich, all diese starben, gute Krieger des Glaubens, sie alle starben. Dann trat der Supersame Abrahams auf den Plan. Der königliche Same, der königliche Supersame. Jesus Christus, der Abrahams Glaubenssohn war, er sah durch den Glauben, durch eine Verheißung Gottes, dass er alle segnen und der Vater vieler Völker sein würde. Sein Supersame trat auf den Plan. Was taten diese anderen? Sie besaßen die Tore der Löwen, die Tore des Feuers, die Tore des Meeres und die Tore der Stadt. Und überall, wo sie hinkamen, konnten sie die Tore in Besitz nehmen, weil es ihnen verheißen war. Aber als es um den Tod ging, mussten sie alle sterben. Jetzt kommt der königliche Same hinzu. Er besaß nicht nur die Tore des Feindes, sondern auch die Tore des Todes, der Hölle und des Grabes. Er stand am dritten Tag auf und öffnete den Weg. Er zerriss den Schleier von oben bis unten und machte einen Weg frei, damit jeder Mann oder jede Frau, die zu ihm kommen wollte, kommen konnte. Er war im Besitz der Pforten. Nicht nur das, sondern auch diejenigen, die im Glauben gestorben waren, hat er aus der Gefangenschaft geführt, ist in die Höhe gestiegen und hat den Menschen Geschenke gemacht. Das ist Abrahams Supersame. Das ist der königliche Same, Jesus Christus, das Superzeichen. Denkt daran, es war ein ewiges Zeichen, ein übernatürliches, ewiges Zeichen, dass Jesus war. Er ist von den Toten auferstanden. Sie konnten ihn nicht festhalten. Weder der Tod noch die Hölle oder das Grab konnten ihn festhalten. Hebräer 13, Vers 8. Wie ich schon sagte, er ist derselbe gestern, heute und für immer. Um zu zeigen, dass dieses Superzeichen in diesem Zeitalter gilt. Lasst uns für einen Moment den Weg Abrahams einschlagen. Ein Typus für seine Nachkommen. Abraham, der Prophet. Aufgepasst. Gott hatte auf viele Arten zu ihm gesprochen, seit er Chaldäa, die Stadt Ur, verlassen hatte. Er zog umher und Gott hatte ihm viele große Zeichen gezeigt, ist ihm erschienen, hat ihm alle möglichen Dinge gezeigt, die geschehen würden, hat ihm gesagt, was geschehen würde. Alle diese Dinge hatte er ihm gesagt. Doch bevor er seinen verheißten Sohn empfing, stand er vor den Toren der Heiden direkt über Sodom. Und bevor er seinen Supersohn empfing oder seinen Sohn, der als Supersohn geboren werden sollte, natürlich bevor er ihn empfing, nicht den königlichen, aber bevor er ihn empfing, empfing er das Superzeichen. Was war es? Gott kam in der Gestalt eines Menschen zu ihm herab, beachtet den Mann, der mit ihm redete, der in dem Zelt stand, in dem er sich aufhielt, und ein großes Zeichen tat. Und als sein Supersohn auf der Bildfläche erschien, tat sein Supersohn dasselbe Zeichen, um zu zeigen, dass er Abrahams Supersame war. Glory! Und er hat das Gleiche für die letzten Tage verheißen. Versteht ihr, was ich meine? Abraham, bevor der verheißene Sohn kam, so wie wir es jetzt sehen, war Abrahams Same der königliche Same. Das war der natürliche Same. Dies ist der königliche Same. Als der natürliche Same sein Zeichen bekam, lehnten sie es ab. So werden nichts anderes als der königliche Same, auch der Same der Gemeinde, wird es wieder ablehnen. Das haben sie schon immer getan. Aber was war das für ein Zeichen? Schauen wir uns einfach an, was das Superzeichen war. Da kam ein Mann, drei von ihnen. Als Abraham die drei Männer kommen sah, ging er hinaus und sagte: Mein Herr, willst du an mir vorübergehen? Komm herein und setz dich. Lass mich ein wenig Wasser holen und deine Füße waschen. Und nimm ein bisschen Brot, dann gehst du deiner Wege. Er sah drei kommen und rief die drei einen: Herr. Lot, das nominelle Gemeindemitglied dort unten in Sodom, sah zwei kommen und sagte: Meine Herren. Abraham wusste, dass diese drei eins sind. Eigentlich gab es nur einen von ihnen. Schau, zwei von ihnen gingen nach Sodom hinunter und der eine blieb bei ihnen. Er sagte: Mein Herr. Beachtet den einen, der bei ihm blieb. Abraham, der ein Typus für die Herausgerufene ist, nicht in Sodom, die Auserwählten für diese Stunde. Denke daran, dass die Heiden verbrannt werden sollten, genau wie jetzt. Die heidnische Welt soll durch Feuer zerstört werden. Das wissen wir. Seht nun das große Zeichen. Gott kam in Menschengestalt herab und tat ein Zeichen, während er dem Zelt den Rücken zuwandte und fragte, wo Sarah sei. Und Abraham sagte, sie ist im Zelt hinter dir. Und er sagte, ich werde euch besuchen, wenn die Zeit des Lebens gekommen ist. Achte auf dieses Ich, seht ihr? Ich werde euch besuchen. Und passt auf, er hat ihn nicht Abram genannt. Nur ein paar Tage zuvor hieß er noch Abram. Aber Gott änderte seinen Namen im Geist, als er zu ihm sprach. Aber hier ist Gott in Fleisch und Blut, hatte gerade ein Kalb gegessen, das Abraham getötet hatte, trank die Milch von der Kuh und aß Brot. Stellt euch das vor. Ein Mann mit staubigen Kleidern und schmutzigen Füßen. Amen. Gott. Ihr sagt, das war nicht Gott. Abraham sagte, es war. Er sagte, er war Elohim, der eine, der die Himmel und die Erde erschaffen hat. Der allgenügende eine, Gott in Menschengestalt. Amen. Und er gab Abraham ein Zeichen, um ihn wissen zu lassen, dass die heidnische Welt am Ende war. Und er war der Supersame. Er fragte, wo ist Sarah? Er sagte, sie ist in dem Zelt hinter dir. Er sagte, ich werde euch zu der Zeit besuchen, in der ihr lebt. Und Sarah tat etwas, sie lachte gewissermaßen. Er fragte, warum hat Sarah gelacht und gesagt, das kann nicht sein? Er nahm die Gedanken wahr, die in Sarahs Kopf waren, im Zelt hinter ihm. Und er wusste, dass das Gott war. Nun seht, Jesus, als er auf die Erde kam, war er dieser Supersame. Und als er kam, erklärte er den Menschen genau das Gleiche. Ist das richtig? Nun, im Wissen, dass die Endzeit kommt, sagte er, alles, was ich tue, werde ich auch tun, denn Gott hat gesagt, dass ich euch ein ewiges, unvergängliches Zeichen geben werde. Amen. Das ist das Superzeichen. Schaut euch den Weg der Gemeinde an. Sie ist durch Luther, Wesley, die Pfingster und die Denominationen gegangen. Wir hatten Offenbarungen und alle möglichen anderen Dinge. Wir haben in Zungen geredet, wir hatten die Gaben der Heilung, wir haben alles manifestiert. Aber seht, genau in der Endzeit vor dem Brennen und der Zerstörung erscheint das Superzeichen auf geheimnisvolle Weise direkt vor uns. Amen. Gott selbst. Kein Mensch, sondern Gott hat sich manifestiert. Ein Superzeichen. Ein ewiges Zeichen, ein Superzeichen. Gott hat sich im Fleisch manifestiert. Dasselbe Zeichen, das sein Sohn tat, hat auch sein Supersohn am Ende verheißen. Wie es in den Tagen Sodoms war, so wird es bei der Ankunft des Menschensohnes sein. Das Superzeichen wird wiederkommen. Wir haben all diese anderen Dinge gehabt. Der Weg von Abrahams königlichen Samen ist denselben Weg hinaufgekommen, den Abraham hinaufgekommen ist. Aber kurz vor der Zerstörung der Welt muss das Superzeichen wieder erscheinen. Ein ewiges, immerwährendes Auferstehungszeichen, das beweist, dass der königliche Same nicht getötet werden kann, wie es bei Daniel und den anderen Propheten der Fall war. Das Grab konnte ihn nicht fassen, denn er, die anderen haben die Pforten des Feindes wie Feuer, Löwe, Schwert und so weiter überwunden. Sie haben sie besiegt. Doch dieser königliche Same hat den Tod, die Hölle und das Grab besiegt. Nichts konnte ihn aufhalten. Warum? Er ist das ewige Superzeichen. Was ist ein Superzeichen? Die Auferstehung Jesu Christi, der 2000 Jahre lang tot war, steht immer noch mitten unter uns, genauso wie damals, und manifestiert sich in seiner Gemeinde in menschlicher Gestalt. Er ist derselbe gestern, heute und für immer. Amen. Eine Jungfrau wird schwanger werden. Und von da an werden Gott und Mensch eins sein, miteinander vereint. Ein unvergängliches, ewiges Zeichen, ein Superzeichen. Er lebt, er lebt. Jesus Christus lebt heute. Ihr fragt mich vielleicht, woher ich weiß, dass er lebt. Er lebt in meinem Herzen. Ich sehe ihn unter uns. Alle von seiner auserwählten Saat werden ihn sehen. Ja, Herr. Die Auserwählten zu seiner Zeit sahen ihn. Die Prädestinierten durften ihn sehen, inmitten des Unglaubens. Glaubten sie es trotzdem. Sie setzten sich mitten unter die Ungläubigen und bekannten es trotzdem öffentlich. Ja, du bist der Sohn Gottes, der König von Israel. Oh my, mitten unter Tausenden von Ungläubigen trat ein Mann namens Simon Petrus hervor und er sagte, dein Name ist Simon und du bist der Sohn von Josef. Was war das? Dieses Superzeichen, da stand der Prophet, da war das Superzeichen und Simon Petrus nahm es an, egal was die anderen sagten. Der große alte Raufbold wurde zu einem sanftmütigen Lamm vor Gott. Beachtet, da war auch Nathanael, ein Lehrer, ein wahrer Gelehrter, der Gott glaubte. Und Philippus ging hin und brachte ihn aus seiner Stadt zurück und brachte ihn herüber. Als er dorthin kam, wo Jesus stand, sagte Jesus, siehe, ein wahrer Israelit, in dem keine Arglist ist. Er sagte, Rabbi, wann hast du mich erkannt? Das ist so erstaunlich. Ich habe gehört, wie meine Ur-Ur-Ur-Ur-Großväter oder so und so und so und so gesprochen haben vor langer Zeit. Ich habe nie davon gehört in meinem, woher kennst du mich? Jesus sagte, bevor Philippus dich rief, als du unter dem Baum warst, habe ich dich gesehen. Ein Superzeichen. Amen. Mit den Priestern und Rabbinern war es vorbei. Da war Gottes ewiges Superzeichen. Jawohl. Er musste durch Samaria gehen. Denkt daran, dass es drei Völker gibt. Ham, Sem und Japhets Volk. Er ging an den Samaritern vorbei. Da kam eine kleine Frau an den Brunnen, um Wasser zu holen. Als Jesus sie ansprach, sagte er zu ihr, bring mir etwas zu trinken. Sie sagte, du hast nichts, womit du schöpfen kannst und so weiter. Und das Gespräch ging weiter. Sie sprachen über das Rassismusproblem und so weiter. Nach einer Weile sagte er zu ihr, geh, hol deinen Ehemann und komm her. Nun, sagte sie, dieser Mann will mich reinlegen. Seht ihr, ich habe keinen Ehemann. Sagte, du hast die Wahrheit gesagt. Du hattest 5 und der, mit dem du jetzt lebst, ist nicht dein Ehemann. Das Superzeichen. Hört auf sie, Herr, ich erkenne, dass du ein Prophet bist, ein Superzeichen, eine Manifestation des Wortes für diesen Tag. Beachtet, du bist ein Prophet, aber ich sehe in der Bibel nicht, wo ein Prophet zu dieser Zeit sein soll. Aber wir suchen den Messias und wenn er kommt, wird er das verheißene Wort Gottes offenbaren. Das wird er sein. Diese arme kleine Frau wusste mehr über Gott als die Hälfte der Prediger des Tages in diesem Landstrich. Warum? Sie war dazu prädestiniert. Als das Licht sie traf, wurde die Saat zum Leben erweckt. Du kannst es nicht verstecken. Nein. Seht euch Nathanael an. Ihm war es egal, wer da stand. Er stand direkt vor seinem Priester und allen anderen und sagte, Rabbi, du bist der Sohn Gottes. Du bist der König von Israel, nach dem wir suchen. Er sah das Superzeichen. Diese kleine Frau lief mitten in der Not durch die Stadt und sagte, kommt und seht einen Mann, der mir gesagt hat, was ich getan habe. Ist das nicht der Messias selbst? Ist es nicht das, wonach wir suchen? Ein Superzeichen. Die Heiden haben es damals nicht bekommen, aber sie müssten es bekommen, weil Gott seine Beständigkeit nicht ändern kann. Er tut es. Denkt daran, er hat es verheißen. Er sagte, er würde es tun. Er hat versprochen, dass er es tun wird. Und in der Endzeit wird er es tun. Jesus sagte, wie es in den Tagen Sodom war, so wird es bei der Ankunft des Menschensohnes sein. In Maleachi 4 wird uns verheißen, dass sich in den letzten Tagen jemand erheben wird, der versuchen wird, die Kälte und die Traditionen abzuschütteln und den Glauben der Menschen wieder zu den apostolischen Vätern zurückzubringen, zum ursprünglichen Wort. Ja, ihr sagt, das war Elia in Johannes. Oh nein, das stimmt nicht. Elia zu Johannes Zeiten war Maleachi 3. Ich sende meinen Boten vor meinem Angesicht. Denn gleich, nachdem diese Prophezeiung ergangen war, würde die ganze Welt verbrannt. 2000 Jahre sind vergangen und die Welt ist nicht verbrannt und die Gerechten wandeln auf dem Staub der Asche der Bösen. Bruder, Schwester, wir leben in der Zeit der Supermärkte, Superjets, Superautobahnen, Superrennen und allem anderen. Und es gibt ein Superzeichen. Wir hatten das Zeichen der Religion, wir hatten das Zeichen der Erweckungen. Wir hatten das Zeichen des Zusammenkommens. Wir hatten das Zeichen der Zungenrede. Wir hatten das Zeichen der Krankenheilung. Wir haben all diese Zeichen gehabt. Aber in der Bibel steht, dass das letzte Zeichen, bevor der verheißene Sohn kommen wird, ein Superzeichen sein soll. Jesus sagte, wie damals, bevor der verheißene Sohn wiederkommt, wird dieses Superzeichen wieder auf die Erde kommen. Ich verkündige euch heute Abend im Namen von Jesus Christus, dass es jetzt auf der Erde ist. Nicht nur das, sondern es ist heute Abend unter uns. Der Heilige Geist, das Superzeichen Gottes, der auferstandene Jesus Christus. Er kann nicht versagen. Es ist ein ewiges Zeichen. Es kann niemals verändert werden. Himmel und Erde werden vergehen, aber das wird sich nie ändern. Es ist ein ewiges, unvergängliches Zeichen. Gott hat sich im menschlichen Fleisch offenbart. Gott hat sich in Menschengestalt offenbart. Glaubt ihr, dass das die Wahrheit ist? Die Versammlung sagt Amen. Glaubt ihr es von ganzem Herzen? Die Versammlung sagt Amen. Schließt euch nicht ein wie eine Schildkröte in einem Panzer. Wenn sich in euch eine Schildkröte befindet, dann entfernt den Panzer. Lasst den Heiligen Geist eintreten. Verschließt euch nicht in einem Glaubensbekenntnis oder einer Denomination. Bruder, Schwester, die Stunde ist gekommen. Ich glaube, dass Gott schon mehr getan hat, als er noch tun wird. Als nächstes muss die Gemeinde handeln oder wir werden verloren gehen. Ich frage einfach jeden, der das bestreitet. Ich habe die Frage überall auf der Welt gestellt und nicht ein einziges Mal hat es jemand versucht. Ihr wisst es besser. Ihr wisst es besser, weil es das Wort ist und Gott beweist, dass es sein Wort ist. Warum es dann nicht annehmen? Amen. Wenn es an der Zeit ist, dann schiebe es nicht zu lange auf. Viele Menschen wollen Jesus annehmen. Sie dachten, sie würden es zu einem anderen günstigen Zeitpunkt tun, sagte einer. Sie wollten Christus annehmen, aber sie zögerten es zu lange hinaus. Einige versuchten, ihn loszuwerden und versuchten, ihn mit Wasser abzuwaschen und die Verantwortung auf jemanden anderes abzuwälzen. Aber das ging nach hinten los. Heute Abend wird es euch in den Schoß gelegt, Hebräer 13, 8. Egal, wie viele Kirchenräte wir haben, es bleibt immer noch Jesus Christus, derselbe gestern, heute und für immer. Die Werke, die ich tue, wenn sein Leben in euch ist, wird es Jesus Christus offenbaren. Amen. Nun könnt ihr nicht alles das sein, aber ihr könnt ein Teil davon sein mit eurem Glauben. Als sie auf der Erde waren, konnten sie nicht alle ein Jesus sein, aber sie konnten an ihn glauben und seine Botschaft annehmen. Es gab einen Mose, einen Elia, einen Noah und so weiter, aber die anderen konnten sie annehmen. Und sie hätten keinen Dienst gehabt, wenn es nicht jemanden gegeben hätte, der daran glaubt. Jesus hätte keinen Dienst gehabt, wenn es nicht jemand geglaubt hätte. Paulus hätte keinen Dienst gehabt, wenn nicht jemand daran geglaubt hätte. Der Heilige Geist hat heute keinen Dienst durch das Wort, es sei denn, jemand ist bereit, sich von seinen Glaubensbekenntnissen zu lösen und wieder zum Wort zurückzukehren. Egal, wie gut es hier ist und wie echt es hier ist. Er ist jetzt hier. Ich weiß, dass er hier ist. Ich fühle es. Ich weiß, dass er hier ist. Das Wort sagt, dass er hier ist. Wo immer zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen und ich glaube wirklich, dass er hier ist. Derselbe gestern, heute und für immer. Oh, wenn ich dieses kleine Tabernakel mitnehmen könnte. Ich liebe euch und ich glaube nicht, dass es einen Mann auf der Welt gibt, von dem ich sagen könnte, dass ich ihn mehr liebe als Jack Moore, Young Brown, Lyle und diese Männer hier. Ich habe heute einen Artikel gelesen, den Anna Jean geschrieben hat. Ich wollte sie um Erlaubnis bitten, ihn noch einmal abzudrücken über die schönen Dinge, die sie sagen konnten. Und wenn ihr nicht bald aufwacht, wird es zu spät sein. Das Tabernakel des Lebens, ich bin ein Teil von ihm. Und das ist der Grund, warum ich aufschreie. Jahr für Jahr wird es kälter. Ihr merkt es vielleicht nicht. Ihr lebt mitten darin, aber bleibt auf dem Feld und kehrt dann mit den Erinnerungen an das vergangene Jahr zurück. Habe ich euch nicht eines Nachts in dem kleinen Zelt gesagt, von dieser Stunde an? Was habe ich über Shreveport gesagt, als diese Frau mir damals diesen schmutzigen Bericht gab? Erinnert ihr euch daran, was ich damals über die Vereinigten Staaten gesagt habe, vor 3 oder 4 Jahren, 5? Das ging damals durch alle Zeitungen. Ich sagte, dieses Jahr werden die Vereinigten Staaten das Evangelium annehmen oder sie werden es nie tun. Seitdem haben sie sich zurückgezogen und es wird nie wieder eine große Erweckung in Amerika geben. Wenn ihr mir glaubt, dass ich ein Prophet bin, vergesst nicht, dass dies das Wort des Herrn ist. Beobachtet einfach und seht, ob es nicht stirbt. Die Gemeinden liegen im Sterben, sie verwelken. Und es bringt mich innerlich um zu wissen, dass Männer und Frauen, die ich mehr liebe als mein eigenes Leben, dass ich mein Leben hingegeben habe. Und ich bin zu euch gekommen als euer Bruder, nicht als euer Gott, als euer Bruder, nicht als euer Feind, als euer Bruder. Ich habe euch die Wahrheit gesagt und Gott hat dasselbe erklärt. Mit jedem Wort, das ich gepredigt habe, hat er erklärt, dass es genau die Wahrheit ist. Die Versammlung sagt Amen. Warum akzeptierst du es dann nicht, Bruder, Schwester? In der Liebe von Jesus Christus, warum nehmt ihr es nicht an? Wenn ihr nur glaubt, dass es die Wahrheit ist, dann nehmt es einfach an. Das ist alles, worum ich euch bitte. Lasst uns für einen Moment die Häupter neigen. Ich höre jetzt mit den Notizen auf. Ich sage, ich würde einen Altarruf machen und Billy Paul Gebetskarten austeilen lassen. Heute Abend hatten wir keine Gebetskarten mehr. Es war zu spät, sie zu verteilen. Ich habe mein Versprechen vergessen. Ich werde ihn morgen Abend um 6 Uhr hierher schicken. Wir brauchen die Gebetskarten sowieso nicht mehr. Ich habe immer versucht, euch von der Tradition des Handauflegens abzubringen, wie es die Juden taten. Jairus sagte, komm, leg meiner Tochter die Hände auf, dann wird sie leben. Der Römer sagte, sprich nur das Wort, das war die heidnische Art, daran zu glauben. Wenn ich euch die Wahrheit gesagt habe, dann hört euch jetzt diese Herausforderung an. Wenn ich euch die Wahrheit gesagt habe, dann muss ich hier auf dieser Plattform vor euch stehen und euch das sagen. Und was nützt es euch, es zu sagen, wenn Gott nicht darin vorkommt? Und wenn es Gottes Wahrheit ist, ist es seine Pflicht, sie zu bestätigen. Er muss für sie einstehen. Er verhieß, dass er es tun würde. Aber wollen wir wie betäubt da sitzen? Hat der Geist, ist es Ichabod auf dem Tabernakel des Lebens? Wurde das über die Stiftshütte geschrieben? Steht das auch in den Gemeinden, die ich im ganzen Land besucht habe? Ist es jetzt so dunkel und dicht, dass einer hier und einer dort, einer auf dem Feld, ich nehme einen und vielleicht einer dort drüben auf der anderen Seite der Welt und ich nehme einen? Wie in den Tagen Noahs, als 8 Seelen durch das Wasser gerettet wurden, so wird es auch bei der Wiederkunft des Sohnes sein. Haben wir diesen Ort erreicht? Hat das Wirken Jesu Christi in der heutigen Zeit das Muster des Tages, an dem er hier war, als er zuerst predigte? Als er ein junger Prophet in Galiläa war, wollten ihn alle in ihrer Gemeinde haben, als er die Kranken heilte und so weiter. Aber als er anfing zu prophezeien und sie zurechtzuweisen und sie Schlangen nannte, begann sein Niedergang, der schließlich zu einer Kreuzigung und Ermordung führte. Aber vergesst nicht, dass er noch einen anderen Dienst hatte. Er predigte den ewig Verlorenen und Verdammten, die nicht umkehrten, als sie noch die Chance dazu hatten. Wird dieser Dienst so zurückkehren, dass der Dienst an einem verlorenen und einem verdammten Volk weitergeht, wo es keine Gnade für sie zu erlangen gibt? Stellt euch vor, was wäre, wenn es so wäre? Ihr fragt, ist das so, Bruder Branham? Ich weiß es nicht, es könnte später sein, als wir denken. Wenn ihr den Schatten von etwas seht, wisst ihr, was es sein wird, wenn es positiv ist. Ihr haltet eure Hände hoch und seht 4 Finger, 5 Finger, was auch immer eure Hand sein wird. Wenn das Negative zum Positiven wird, das ist es, was sie im Schatten ist. Glaubt, Freunde. Oh, Gott, hilf uns. Meine Güte, wie oft. Ihr habt mir Kleider gekauft. Ich habe da draußen Geschenke, Kisten mit Süßigkeiten, Eimer mit Sirup. Ihr habt sogar meiner Familie Handtücher und meinen Kindern Kleidern geschenkt. Ihr habt mir zu essen gegeben. Ihr habt alles getan, was ihr tun konntet. Und jetzt lasst mich etwas für euch tun. Lasst uns. Oh, wenn Gott nur irgendwie eindringen könnte, genau jetzt, für euch oben, unten, wo auch immer ihr seid, auf dem Balkon, wenn Gott nicht hinter dem steht, was ich sage, dann habe ich gelogen. Aber wenn er es unterstützt, ich weiß, dass ihr schon viele fleischliche Imitationen gesehen habt, aber das sollte euch das Echte noch besser vor Augen führen. Habt den Glauben und glaubt. Sicherlich gibt es da keine Gebetskarten in diesem Gebäude. Wenn doch, hebt eure Hand, wer eine Gebetskarte von diesem Treffen hat. Seht ihr, es gibt nicht eine einzige, aber es sitzen kranke Menschen hier. Und wenn der Heilige Geist hier auf dieser Plattform durch die Zuhörerschaft und durch euch hindurch zu euch kommt, wird er euch offenbaren? Achtet darauf, was die Bibel sagt. Was ist das Superzeichen? Es ist das Wort, das in jedem Zeitalter manifestiert wird. Ist das richtig? Nun, warum konnten sie Jesus nicht glauben? In Hebräer 4 heißt es, das Wort Gottes ist schneller und mächtiger als ein zweischneidiges Schwert und schneidet in Stücke. Das heißt, wenn es in seiner Kraft gepredigt wird, schneidet es rechts und links. Zweischneidig, schneidet in beide Richtungen. Was bedeutet das? Es schneidet bis ins Mark der Knochen. Und was tut es noch? Unterscheidet die Gedanken, die im Herzen sind. Jesus stand da und seine Prophezeiungen zerschnitt die religiösen Menschen und nannten sie einen Haufen Teufel, als sie ihn kreuzigten und um Verzeihung schrien. Wie Bruder Jack einmal sagte, macht er eine Bemerkung. Seine eigenen Kinder schreien nach seinem Blut. Das ist richtig. Er wollte sie aus der Hölle des Teufels retten. Und als sie sahen, dass die Unterscheidung stattfand, warum wussten sie nicht, dass das Gottes Superzeichen war? Aus demselben Grund weiß es die Gemeinde auch heute nicht. Aber wo immer das Licht auf den vorherbestimmten Samen fällt, wird sie zum Leben erwachen. Ja, in der Tat, man kann es nicht aufhalten. Die Sonne da oben, S-U-N, hat die Kontrolle über alles botanische Leben. Wenn ein Same dort liegt und die Sonne ihn trifft, wird er zum Leben erweckt. Ja, Herr. Und der S-O-N, Sohn Gottes, ist der Herrscher über alles ewige Leben. Und wenn ihr einen Samen des Lebens in euch habt, Bruder, wenn dieser S-O-N dort zuschlägt und euch zeigt, was er ist, kommt es zum Leben. Es gibt keine Möglichkeit, es davon abzuhalten. Ihr glaubt nun, glaubt einfach. Habt Glauben an Gott, während wir ehrfürchtig beten. Himmlischer Vater, hier liegt vor mir ein Bündel Tücher, Taschentücher. O Gott, jeder glaubt an dich als Heiler, gewiss, alle Menschen mit dem vollständigen Evangelium glauben an dich auf diese Weise. Du bist ein Heiler und du bist so freundlich und barmherzig zu diesen Menschen. Noch in den Stunden deiner Kreuzigung hast du geheilt und dem römischen Hauptmann das Ohr wieder angenäht, das Simon mit seinem Schwert abgeschnitten hatte. Als der Feind kam, um dich zu holen, warst du immer noch freundlich und barmherzig und hast geheilt. Du tust immer noch das Gleiche. Aber Herr, können die Menschen ihre Augen öffnen und sehen, dass das, was wir versuchen, ihnen zu sagen, dass es die Endzeit ist? Ich bete Gott, ich bete in Jesu Namen, lass es heute Abend geschehen, Herr. Lass das Live-Tabernakel heute Abend diesen Namen annehmen. Leben, ewiges Leben. Die ganze Gruppe, die heute Abend unter ihrem Banner steht, möge das Leben in Fülle kommen. Nachdem das Wort hier so klar wie möglich ausgelegt wurde, hast du die Verheißung des Tages für den heutigen Tag gegeben. Dessen sind wir uns bewusst, Herr. Und wir sind Abrahams Kinder, sind heraufgekommen, herabgekommen wie Abraham. Von der Durchreise, dem Ruf, wir kamen in ein fremdes Land und hatten Visionen und Offenbarungen und alles, was Gott betrifft. Er hat mit uns geredet, uns geheilt und das Gleiche getan, was er mit Abraham getan hat. Aber in der Endzeit, kurz vor dem verheißenen Sohn, zeigte Gott durch das Superzeichen, wie die Endzeit aussehen würde. Und dann kommt der Supersame, Jesus Christus, der Glaubenssame, herab und tut dasselbe am Ende der Juden, wie sie es damals am Ende taten. Und nun, am Ende aller Dinge, hat er versprochen, wiederzukommen, wie in den Tagen Noahs und in den Tagen Sodoms. Die Werke, die ich tue, sollt auch ihr tun. Wenn sein Leben in uns ist, spiegelt es ihn wieder. Es spiegelt den Baumeister, den Schöpfer des Produkts wieder. Sein Werk reflektiert immer ihn, sich selbst. Und Gott spiegelt sich in Christus wieder. Wenn ihr mir nicht glauben könnt, glaubt den Werken. Und nun bete ich, Gott, dass du jeden einzelnen von ihnen heilst, für die ich aufrichtig bitte. Heile sie, Herr, erlaube es. Und nun, geliebter himmlischer Vater, stehe ich hier. Mir ist klar, dass ich nicht mehr lange hier sein kann und ich sehe, wie mein natürliches Leben dahinschwindet. Hilf mir heute Abend, Herr, noch einmal. Herr, gib, dass die Menschen die Vergangenheit vergessen und dem Ziel der hohen Berufung entgegenstreben. Gewähre es, Herr. Ich werde dich bitten, etwas zu tun, das eine schwere Sache sein wird. Vater, das ist mir klar, aber ich werde dich bitten, Jesus in uns hineinzulassen. Und Vater, nur mich zu salben würde dieser Gemeinde nicht viel nützen, wenn du sie nicht auch salben würdest. Wir sind eins gemeinsam. Und salbe sie mit dem Glauben, dass jemand hier, es gibt sicher jemanden, der genug Glauben dafür hat, so wie die Frau, die sein Gewand berührt hat. Er ist der hohe Priester, der sich von unseren Schwächen anrühren lässt, um zu zeigen, dass er immer noch das Superzeichen ist, Gott im Menschen. Gott, der durch die Menschen wirkt, die Analphabeten und diejenigen, die sich selbst vergessen und einfach den Geist durch sie wirken lassen wollen. Hier drinnen sitzt eine kleine Frau, die vielleicht das Gleiche durchgemacht wie diese Frau. Heute Abend sitzen hier Simons, Herr, die Söhne Jonas, wie sie genannt werden. Sie sitzen hier. Hilf jetzt, Herr, damit die Menschen das erkennen. Und erfülle mein Gebet, wie ich, nicht durch Emotionen. Ich weiß, dass ich emotional bin, aber ich bin beunruhigt, Herr, wenn ich sehe, wie die Dinge laufen, wie sie laufen. Es macht mich müde, lass die Menschen zum Worte Gottes zurückkehren und all diese fantastischen Dinge der Stunde vergessen, die populären Meinungen der Welt. Komm zurück zum Worte Gottes, dem Wort, das sich in der Stunde, in der wir leben, manifestiert hat. Gewähre es, Herr. Und während wir unsere Häupter gebeugt halten, möchte ich, dass jeder von euch betet. Nur ganz einfach. Nein, nicht. Lasst eure Köpfe gesenkt und betet einfach weiter. Sagt, Herr, hilf mir jetzt und denkt an etwas, für das ihr beten wollt. Und wenn der Herr Jesus immer noch lebt, dann ist das sicherlich das Superzeichen, Freunde. Einige Leute haben gesagt, oh, daran besteht kein Zweifel, Bruder Branham hat eine große Gabe des Herrn. Und ich glaube, wenn er unter der Salbung steht, ist er ein Prophet des Herrn, aber ich höre nicht auf seine Lehre. Wer würde das tun? Wer würde das sagen? Wer würde sich für einen Gelehrten halten? Das ist doch genau das Zeichen dafür, dass die Lehre laut Bibel richtig ist. Und wenn ihr ein Sünder seid, wartet dort das Becken. Wenn ihr noch nie auf den Namen unseres Herrn Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden getauft worden seid, wartet das Becken auf euch. Wenn ihr den Heiligen Geist noch nicht empfangen habt, müsst ihr das Zeichen an euch tragen, sonst geht ihr nicht durch das Tor. Ihr müsst das Leben von Christus in euch haben. Nun betet ihr und bittet Gott, euch zu helfen, während wir jetzt beten. Und die Schwestern an den Instrumenten dort, glaube nur. Stellt euch vor, Jesus kommt den Hügel hinunter. Stellt euch vor, wie er zur Tür hereinkommt, hier herunterkommt, sich hier auf die Kanzel stellt und sagt, Kinder, stellt es euch einfach im Geiste vor und seid alle ganz ehrfürchtig. Haltet ganz still und betet. Überall betet ihr und sagt, Herr Jesus, sei mir gnädig. Herr, ich glaube. Vater Gott, Sie sind jetzt still. In diesem feierlichen Moment glaube ich, dass du hier bist. Ich glaube, dass die große Feuersäule, die Israel durch die Wüste führte, sich in Fleisch und Blut manifestiert hat. Er sagte, dass er es war, bevor Abraham war, ich bin. Ich komme von Gott und ich gehe zu Gott. Nach seinem Tod, dem Begräbnis der Auferstehung und der Himmelfahrt, begegnete Paulus ihm auf dem Weg nach Damaskus. Ein großes Licht fiel auf ihn herab. Dieser Hebräer hätte ihn niemals Herr genannt, wenn er nicht gewusst hätte, dass es dieselbe Feuersäule war. Wer bist du, Herr? Er sagte, ich bin Jesus. Und hier bist du heute Abend bei uns, dasselbe Leben in uns. Ich danke dir dafür, Vater. Nun lass es wissen, dass ich die Wahrheit gesagt habe und es die jungfräuliche Empfängnis, die Mensch und Gott zusammenbringt, ist dasselbe Zeichen, das heute Abend am Ende des Zeitalters unter uns ist. Das Superzeichen. Lass es noch einmal geschehen, Vater. Ich bete im Namen von Jesus Christus und jetzt betet einfach weiter. Jetzt bringe ich jeden Geist hier unter meine Kontrolle im Namen Jesu Christi. Wenn ihr weiter beten wollt, betet weiter. Wenn ihr nach oben schauen wollt, tut, was immer ihr jetzt wollt. Haltet an dem Zeugnis fest. Haltet fest an eurem Glauben, wenn ihr betet. Ich sehe hier vor mir im Mittelgang eine kleine Dame, eine Frau, die gerade ihren Kopf hebt. In diesem Mittelgang ganz hinten. Sie leidet an einem Rückenleiden. Ja, glaubst du, dass Gott deinen Rücken heilen wird? Glaubst du das? In Ordnung. Das ist es, wofür du gebetet hast. Ist das richtig? Hebe deine Hand hoch. Ihr seid beide geheilt. Die Dame neben dir, ihr hattet auch Rückenprobleme. Denn sie hob ihre Hand. Ich habe gesehen, wie es von ihr zu ihr kam. Ich kenne euch nicht, oder? Keine von euch. Aber das war doch genau das Richtige. Wenn das richtig ist, hebt eure Hand. War das jetzt das Superzeichen? Hier ganz hinten in diesem Gang, auf dieser Seite ganz hinten, sitzt eine kleine Frau, die nicht schlucken kann. Kaum. Irgendetwas stimmt nicht mit ihrem Schlucken. Sie kann kaum schlucken. Aber sie kann es glauben. Sie ist von außerhalb der Stadt. Willst du glauben, Schwester, dass du schlucken kannst? Wirst du deine Heilung annehmen? Hebe deine Hand, wenn du... In Ordnung, jetzt kannst du geheilt werden. Wenn ich ein Fremder für dich bin, dann winke mit der Hand. So ist es, richtig. Seht ihr? Aber sie saß da und versuchte zu schlucken. Jetzt schlucke und du kannst richtig schlucken. Schau, ob das richtig ist. Glaubst du, dass der Engel des Herrn hier ist? Glaubst du das, dem Superzeichen? Die Leute, die hier im Gebäude sind, jemand hier oben abschließen. Ich drehe mich um, damit ihr wisst, dass es der Herr Jesus ist, in jeglicher Gestalt. Ich drehe mich um und jemand soll beten. Glaubt. Wenn ihr denkt, dass ich euch anschaue und eure Gedanken lese oder so, dann glaubt einfach. Wenn er sagen konnte, worüber Sarah betete oder was sie in dem Zelt hinter ihm tat, weil Gott sich im Fleisch eines Wesens manifestierte, eines Menschen, der aß und trank, ein Zeichen. Ich habe euch gesagt, dass es ein Superzeichen war. Ja, hier ist ein Mann, der jetzt vor mir steht. Er steht direkt hinter mir. Er ist genau hier hinten. Er erblindet. Sein Name ist McCloskey. Wenn er von ganzem Herzen glaubt, wird Gott ihn heilen. Steh auf. Ich habe den Mann noch nie in meinem Leben gesehen. Glaube. Wie sieht es hier drüben aus? Wirst du hier drüben glauben? Glaubst du von ganzem Herzen, du betest? Ich sehe eine Frau und sie leidet an etwas. Sie denkt, es sei Epilepsie, weil sie einen Blackout hat. Sie kommt aus dem Südosten. Sie ist aus Florida. Ihr Name ist Frau Kinney. Wenn du glaubst, Frau Kinney, und aufstehst, wirst du von den Ohnmachtsanfällen geheilt werden. Stell dich auf deine Füße. Ich habe die Frau noch nie in meinem Leben gesehen. Sie ist eine völlige Fremde. Fragt sie. Glaubt ihr, dass er das Superzeichen ist? Was ist mit diesem Abschnitt? Glaubt ihr das? Eine Frau, die leidet fast an einem Nervenzusammenbruch. Gleich hier drüben. Ihr Name ist Frau Jones. Wenn sie von ganzem Herzen glaubt, kann sie geheilt werden. Frau Jones, wenn du glaubst und aufstehst und glaubst, dass Jesus Christus dich gesund macht, kannst du deine Heilung bekommen. Sie ist mir völlig fremd. Ich habe sie noch nie in meinem Leben gesehen. Gott weiß, dass das wahr ist. Eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und man wird ihn Immanuel nennen, was so viel heißt wie Gott mit uns. Gott hier in uns. Gottes Superzeichen. Glaubt ihr das? Die Versammlung sagt Amen. Nun, wir sind in der Endzeit. Wenn er hier ist, warum nehmt ihr ihn dann nicht jetzt an? Seht ihr, was passieren sollte? Ihr seht, was passieren sollte? Jeder Mensch sollte jetzt vollkommen geheilt werden. Da ist jemand, da gibt es ein Etwas, der das tun kann. Jeder weiß das. Gott im Himmel weiß, dass ich keinen dieser Menschen kenne. Sie sind mir völlig fremd. Fragt sie und ihr werdet sehen. Ich weiß nichts über sie. Ich weiß nicht, wer sie sind, woher sie kommen und so weiter. Aber wenn ihr mir glaubt, wenn das stimmt, dann sage ich euch, dass der Heilige Geist um diesen Ort kreist. Das Licht ist hier überall. Wenn das Wort richtig ist und es sich vor euch manifestiert hat, warum nehmt ihr es dann nicht an? Was kommt als nächstes, Bruder? Du steckst auch in Schwierigkeiten. Irgendetwas mit, es geht um deine Frau. Jemand sagt, ja, das ist richtig. Ein Moment, bis ich sehe, was es ist. Du hast es bekannt. Lass es dabei bewenden. Ich fordere dich heraus, Gott jetzt zu glauben, dem Superzeichen. Das Einzige, was ich von dem Jungen weiß, ist, dass ich seine Hände geschüttelt habe. Seinen Namen kann ich euch jetzt nicht sagen, aber das ist genau das, was falsch ist. Ich weiß das nicht. Ich war an dem Tag dabei, als er geheiratet hat, aber es ist etwas passiert. Ich will es hier nicht sagen. Aber in Ordnung, glaubst du denn nicht an Gott? Er hat gesagt, dass dieses Superzeichen stattfinden wird. Wie viele wollen ihn sehen? Zeigt her eure Hand und sagt, ich werde ihm glauben. Amen. Da unten, wo immer ihr seid, oben auf dem Balkon, denkt daran, dass Gottes Superzeichen, das Wort der Verheißung, heute genau hier vor euch offenbart wird an diesem Tag. Jesus las die Schrift, drehte sich um und sagte, heute erfüllt sich diese Prophezeiung in eurer Mitte. Ich sage euch im Namen Jesu Christi, heute wird das Zeichen der Endzeit vor euch offenbart. Wie viele sind krank? Erhebt eure Hände. Im Namen Jesu Christi, in seiner Gegenwart, wenn ihr glauben könnt, dass das, was ihr gesehen habt, die Wahrheit ist und von Gott kommt, dann bitte ich euch im Namen Jesu Christi, steht auf und nehmt es an und sagt, ich werde es annehmen. Ich werde es annehmen. Es wird sich für mich erledigen. Ich glaube, ich interessiere mich nicht dafür, wo ihr steht. Das ist gut so. Hebt jetzt eure Hände hoch. Jetzt lobt einfach Gott. Jemand sagt, Taschentücher? Ich habe schon für sie gebetet. Jetzt lobt ihn einfach und steht da, das Superzeichen mitten unter euch, Gottes Superzeichen für den letzten Tag. Amen. Gott segne dich, Bruder.